Liebe Zuhörer, willkommen zum freien Gespräch mit Monika Maron für den Sandwärts-Televisor zu ihrem neuen Buch Das Haus, im Oktober 2023 erschienen. Und wir sprachen gerade, dass der Roman ja diesen, also oder dass das Thema des Brandes den Roman ja auch durchzieht, wie so ein roter Faden. Er beginnt mit dem Brand Notre Dame. Wir haben so gegen Ende der Mitte, wenn man so will, den Waldbrand, der sich so allmählich dem Haus nähert, der aber dann doch, sagen wir in letzter Sekunde, gelöscht wird oder nicht weitergeht. Und dann am Ende schon fast unerwartet diesen Brand des Hauses. Und dieser Brand ist natürlich eine Anspielung auf den Brand von Notre Dame. Am Anfang haben die Protagonisten diese Diskussion darum, dass ein rein zufälliger Auslöser dieses Brandes, dieser tausendjährigen Kathedrale, eigentlich kaum noch zu ertragen ist, weil der Mensch nach Sinn sucht und eigentlich lieber noch die Perspektive hat einer Brandstiftung, als jetzt nun tatsächlich eines reinen Zufalls. Und das ist ja das, was am Ende geschieht. Das Haus, sozusagen die Arche dieser Einwohner, brennt auch, aber offensichtlich aus einem völlig zufälligen Grund,
Wunderkerze.
Eine Wunderkerze aus der Silvesternachtsfeier.
Ne, und oben stehen Farbreste und Verdünnung.
Genau, entzündet da diesen Brand und dann brennt dieses Haus relativ schnell nieder. Und das ist ja auch eine gewisse Antwort auf eine der Grundfragen, die dieses Werk durchzieht und deine letzten Werke ja mehr und mehr eigentlich durchzieht, nämlich die Frage, was leitet unser Leben? Ist es Gott? Ist es der Zufall? Eva, die Protagonistin, ist ja auch eher auf der Seite des Zufalls, aber diskutiert eben auch diese Frage mit den anderen. Was gibt uns da irgendwie Halt? Wie würdest du diese Frage eigentlich in deinem Roman sehen? Gott, Zufall, was gibt Sinn den Einwohnern jedenfalls dieses Hauses?
Naja, ich glaube, also dass man so gegen Ende seines Lebens, wenn viele Neuigkeiten nicht mehr zu erwarten sind, also egal wie lange man noch lebt, also seine Biografie hat man im Wesentlichen geschrieben oder gelebt, sucht man ja, oder viele jedenfalls, glaube ich, suchen nach der Zwangsläufigkeit des Gewesenen und auch nach den Zufällen, die einen geleitet haben. Also ich meine jetzt nicht statistische Zufälle, sondern das, was der Mensch in seinem Leben als Zufall empfindet. Und die Frage ist ja dann, hat man den Zufall eigentlich gesucht? Also, oder welchen Zufall hat man verpasst, der einer hätte werden können? Also ein Scheideweg war, den man aber gar nicht erkannt hat. Und ich glaube, das ist so eine nachträgliche Sinngebung des Gewordenen. Also man will ja, dass das alles einen Zusammenhang hat, also dass es eine erzählbare Biografie ist. Ob das dann alles stimmt, was man sich da zusammenbastelt, ist eine ganz andere Frage. Und gut, wer an Gott glaubt, kann denken, es ist alles Gott gegeben und er hat es so gewollt. Also ich denke, wie gesagt, an so einen Gott kann ich nicht glauben, aber ich weiß ja schon, dass wir in Zusammenhängen leben, die wir nicht erkennen können. Also wir sind in irgendetwas Riesiges geworfen und verstehen ja nicht mal, was wir darin wirklich sind. Also umso mehr sucht man dass das Leben richtig so war oder dass man es erkennt, wo es falsch war. Oder also das ist ja sehr komisch mit der Sinnfindung überhaupt oder dem Menschsein, der Erklärung des Menschseins. Ich habe mal, als ich noch gar nichts über Ameisen wusste, damals wusste ich nichts, versucht, die Ameisen im Garten meiner Mutter zu bekämpfen, ja, und habe umgegraben und habe Wasser reingegossen in so einen Ameisenhaufen Und da habe ich gedacht, ja, was denken die nun? Die Sintfluten, Erdbeben, Weltuntergang? Oder denken sie gar nichts? Aber also für wen sind wir die Ameisen? Mhm. Und klar, das ist alles ein bisschen Quatsch. Aber trotzdem, wie gesagt, wir leben in Zusammenhängen, die wir nicht erkennen. Mhm. Und die Frage begleitet einen ja natürlich. Und umso mehr, wenn man ein Fazit ziehen will, warum das eigene Leben geworden ist, wie es geworden ist und warum man überhaupt so ist, wie man ist.
Ja. Ja, ja. Ja, man will natürlich dem Ganzen einen Sinn unterlegen, um im Rückblick auch sagen zu können, es ist gut so gewesen oder es hat einen Sinn gehabt oder es hat eine interne Logik gehabt. Es ist nicht etwas, das so einen wie eine Billardkugel, wenn man so will, irgendwie über eine Bahn schickt, ohne irgendeine persönliche Identität. Identität stiftet sich ja auch durch diesen Sinn, wenn man einfach nur sich als ein reiner Geworfener oder hin und her Geworfener empfindet. Das ist natürlich auch eine ganz andere, sagen wir mal, im Rückblick dann eine gewisse Enttäuschung, so den Eindruck zu haben, eben nicht fähig zu sein, eine Erzählung seiner selbst zu liefern.
Ja. Ne, sondern ja, wobei es gibt ja Menschen, die verstehen ihr Leben eher als eine Aneinanderreihung von Pech und Unglück. Mhm. Und dann gibt es die, die überzeugt sind, dass sie ganz viel Glück im Leben hatten und irgendeine Schutzmacht. Mhm. Ist ja auch seltsam.
Ja, ja. Also in dem Roman, kann mich jetzt an die Stelle genau nicht erinnern, aber trifft Eva, die Erzählung, ja dann irgendwann mal die Entscheidung, dass angesichts der Wahl zwischen Gott oder was anderem sie eigentlich dann eher diesen Begriff des Zufalls als Bezeichnung.
Das ist ziemlich am Ende. Ne?
Ja, ja, ja.
Und ja, da sagt sie aber auch, also das, wozu sie die Erkenntnis oder das Gefühl oder so, das sie da entwickelt, dass wenn sie das Leben als eine Aneinanderreihung von Zufällen empfindet, dann kommen ihr manche Dinge gar nicht mehr so, das weiß ich jetzt selbst nicht genau, also dann ist die Frage, ob richtig oder falsch, gar nicht mehr so wichtig und sagt, wer an Gott glaubt, denkt dann vielleicht, das ist alles Gottes Vorsehung und mein Schicksal liegt in Gottes Hand. Mhm. Also das Gefühl kann ja ein ganz ähnliches sein. Ja. Man hat nur einen anderen Bezug.
Ja. Ein anderes Leben, ich meine, Label drauf. Weil in dem Begriff des Zufalls, der ist natürlich auch doppelt, wenn man so will. Oder andersrum gesagt, als Althistoriker selbst, denke ich natürlich auch immer an die Tatsache, dass wir als Zufall etwas bezeichnen, was in der Antike ja durchaus ganz verschiedene Ausprägungen hat. Es gibt ja auf der einen Seite die Fortuna, wenn man so will, ne? Es gibt das Fatum, also zwischen, sagen wir mal, im Zufall, selbst im Deutschen, schwebt auf der einen Seite die Möglichkeit ja einer sinnlosen Erscheinung, die einen betrifft, aber Zufall kann natürlich auch mit Vorsehung irgendwie verstanden werden.
Ja, Zufall kann aber sogar Ergebnis eigenen Strebens sein.
Mhm. Also man Zufälle sucht, möglich machen.
Ja, und man sucht vielleicht das, was man später als Zufall bezeichnet, aber ist unbewusst darauf zugesteuert.
Ja. Ja, man führt das, oder man stellt sich in einen Rahmen, der es ermöglicht, dass gewisse Zufälle erscheinen können, beziehungsweise dass man gewisse Ereignisse eben wahrnimmt als etwas, das einen weiter steuert.
Oder sie auch deutet. Ein Ereignis deutet letztlich, vielleicht war es das gar nicht, man hat es nur so aufgenommen.
Ja, absolut. Das ist etwas, das wirklich auch den Roman durchzieht, so diese Frage nach Sinn, nach Zufall, nach Gott. Und was natürlich auch das noch schärfer hervortreten lässt, das ist der Gegensatz auf der einen Seite zwischen den meisten der Einwohner des Hauses, wir sprachen ja schon darüber, die eher agnostisch eingestellt sind, wenn man so will, nicht antireligiös, aber eher agnostisch. Und dann auf der anderen Seite so dieses etwas aus der Reihe fallende Althistorikerpaar, das ist ja sozusagen eine
Naja, sagen wir mal, eigentlich nur die Frau.
Ja, Gerlinde.
Er distanziert sich ja da eher. Er ist ja wirklich ein sehr kluger, zurückhaltender, aber auch ein etwas weiser Mann, denke ich. Mhm. Und unterbricht sie ja auch, als sie irgendwann auf das Beten kommen will oder so, weil in so einem Gespräch übernimmt er lieber das Gespräch, weil er das schon kennt von ihr. Mhm. Und es ist, also was auch bei der Rezeption, weil wir ja da vorher darüber gesprochen hatten, keinem aufgefallen, obwohl ich dachte, es ist doch eigentlich deutlich, also man denkt ja immer, man hat was deutlich gemacht, ist, dass dieses Ehepaar Müller, also Amadeus und Gerlinde Müller, eigentlich ganz wichtig sind für diese Gruppe da. Sie sind die einzigen ganz Bürgerlichen mit Kindern, die auch alle nicht geschieden sind, sie selber auch nie geschieden, bei den anderen ist immer alles irgendwie schiefgegangen. Und die müssen dann mal 2 Wochen weg, weil er einen Stent bekommt für sein Herz. Und die Erzählerin sagt, die fehlen viel mehr als jeder andere, der fehlt. Also weil sie ganz wichtig sind für dieses Gleichgewicht der Gruppe auch. Und als er stirbt, finden sie auch, also er hat eigentlich ihre ganze Gruppe irgendwie veredelt, dieser Amadeus. Und in ihrer Bürgerlichkeit. Also das Leben hätten alle von denen wahrscheinlich nicht führen wollen und können. Mhm. Irgendwie so eine etwas zweifelnde Bewunderung, aber doch. Ja. Und auch ein bisschen Bedauern, dass man selbst dafür so ungeeignet war, also auch die Erzählerin. Und der Verlust von denen, also von ihrer unbeirrbaren Bürgerlichkeit, ist auch der Beginn des Abstiegs im Haus.
Ja, ja. Wie kommt das eigentlich? Ich meine, man sieht das ja sehr, 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 sehr klar, ne? Also dieses eher traditionelle Akademikerpaar, das ist sozusagen die Verkörperung all dessen, was die anderen Einwohner einerseits bewundern, andererseits selbst nicht haben, wahrscheinlich auch nicht haben wollen, Wahlen, Entscheidungen, die sie irgendwann mal getroffen haben, die sie eben nicht diesen Weg geführt haben, beziehungsweise Überzeugungen oder Glaubenssätze, die sie noch gar nicht ermöglichen, überhaupt das wollen zu können. Aber das ist mir auch so aufgefallen, dass gerade dieser Amadeus Müller, der ja eigentlich in den Dialogen relativ wenig präsent ist. Sie halten sich ja ein bisschen raus, leben sozusagen in ihrer eigenen, ein bisschen abgeschiedenen Wohnung, empfangen ihre Kinder, sind aber auch im Garten etwas abgeschieden. Also er selbst ist ja nur in gewissen Schlüsselmomenten, dass er sozusagen zum Diskussionspartner wird, dann auch meistens immer im Tête-à-Tête und nicht wirklich so in der Gruppe, als Gruppenmensch. Und trotzdem, wie du es ja gerade sagst, hält dieses aus der Reihe fallende Paar diese Hausgemeinschaft zusammen. Aber wieso eigentlich? Wie deutest du diese Empfindung, die anderen haben, dass diese Außenseite
die Balance ist?
Ja.
Also es gehört irgendwie dazu und ist ja auch ein bisschen altmodisch, aber auch das Schöne irgendwie, auch ein bisschen komisch, also Gerlinde, er ja eigentlich nicht. Und ja, so ein bisschen Wehmut, wenn man sieht, dass es irgendwo so, also die singen diesen Kanon lateinisch zu seinem Geburtstag, so, das ist zum Beispiel komisch.
Und, das hat so was Loriot-haftes.
Ja. Und so, und ich, also als Maßstab vielleicht, also an dem sie sich auch messen und sagen, gut, so sind wir nicht, das können wir nicht oder haben wir nicht gekonnt. So ist es ja, sie haben es nicht gekonnt. Aber doch irgendwie eine Stabilität, die sie ja alle selbst in ihrem Zusammenleben nicht fertig gekriegt haben. Also manche ja doch, aber da ist der Partner gestorben. Aber gerade die 3 Frauen, Katharina, Silvi und die Erzählerin, hatten ja so andere Frauenbiografien.
Das ist natürlich ein Thema, das wir ja häufig auch in anderen dann auch Romanen finden. Ne? Also man ist selbst, man steht, oder der Erzähler oder die Erzählerin steht selbst außerhalb der Tradition, wenn man das mal so nennt. Ne? Sie ist außerhalb der Tradition, sie ist nicht Teil davon, sie betrachtet es als Außenstehende, aber eben nicht mit Abneigung, sondern mit so einer gewissen Nostalgie und Sehnsucht, wenn man so will, die aber doch nicht so weit reicht, den Schritt zu gehen, sich sozusagen dieser Tradition zu unterwerfen, wenn man will. Also es ist so eine
gewisse Sympathie. Das ist ja auch zu spät. Also,
ja.
Also es ist versäumt so. Also die Frage ist auch, ob sie es so gewollt hat. Sie sagt, bestimmt hätte sie keine 3 Jahre da dieses Lebens ausgehalten. Aber es doch zu achten und als etwas zu nehmen, was eine Stabilität hat, die sie so alleine aufbringen muss.
Ja, ja. So wie das Verhältnis zum Christentum ja auch bei Notre Dame am Anfang. Es ist ja auch dann diese Sehnsucht nach einer Geborgenheit in dem System, dass man selbst zwar, in das man nicht rein kann, in das man wahrscheinlich auch nicht rein will, wo man aber ganz froh ist, dass es existiert, ja, wenn man weiß, es trägt sozusagen das ein, es ermöglicht vielleicht gerade auch überhaupt erst den Tatsachen nicht davon zu lösen. Und wenn das einmal weg ist, stürzt alles letztlich ins Unbekannte, weil das, was eigentlich hält, oder weil der Luxus sozusagen, das, was einen hält, nicht selbst das tragen zu müssen, was einen hält, dann auf einmal weg ist, wenn man so will. Das ist natürlich eine sehr nette Parabel auf das, was uns heute überall klar geschieht in dieser westlichen Welt, die sich entchristlicht, die aus der Tradition rausgeht, die nicht dahin zurück will, die wahrscheinlich gar nicht dahin zurück kann, die allmählich wahrnimmt, dass sie ohne die Tradition nicht mehr gehalten ist, die aber eben, wo der Kontinuitätsfaden abgerissen ist, auch nicht mehr die Möglichkeit hat, ohne Künstlichkeit oder Gezwungenheit dahin wieder zurückzugehen und sich deshalb irgendwie verloren empfindet. Ne? Das sieht man, finde ich, in dem Roman sehr schön. Du erwähntest eben, gerade in unserem dritten Block auch und jetzt auch noch gerade diese komische Situation, dann, du sagtest auch dieses Kanonsingens. Ich muss sagen, ich habe selbst auch gewissen akademischen Kollegen, sagen wir mal, solche Situationen selbst genug kennengelernt, um sie nicht als komisch, sondern eher nervend zu empfinden. Das ist so der, sagen wir mal, vielleicht die andere Perspektive, dass ich auch in der eigenen Familie doch so einige, sagen wir, Akademiker gestalten habe, die ich dann gar nicht mehr als lustig empfinde, sondern nur noch fundamental nervend. Deshalb vielleicht auch, dass du dich eben auch wundertest, ob dass mir die Komik des Romans ein bisschen entgangen ist. Und das finde ich aber doch auch interessant für den, für den Zuhörer, diesen, das sind die Dissens nennen, aber ich muss gestehen, ja, es ist, also dass ich den Roman gelesen habe und ihn jetzt nicht, also ich habe ihn als durchaus heiter empfunden, abgeklärt, trotz der schwierigen Thematik, die dahinter ist, und Alter ist, man weiß Gott, nichts Einfaches. Ich habe es eher als abgeklärt, heiter, relativ harmonisch empfunden. Das Leben geht irgendwie weiter, diese ganzen Probleme sind da, aber sozusagen dass der Gang der Dinge, den man nicht kontrolliert, ob man den Zufall, Gott oder wie er immer neben nennt, drängt einfach immer zur nächsten Etappe, ob man es will oder nicht. Aber ich muss gestehen, heiter ja, komisch habe ich ihn nicht so empfunden.
Naja, ich müsste dir vorlesen, dann würdest du es merken.
Ja, das sagtest du eben, waren wir gerade nicht online gewissermaßen oder nicht vor der Kamera, sagtest ja auch, dass du bei
Es kommt Lesung, wahrscheinlich oder? Auf den Ton an, den man dem Buch unterlegt. Und wenn man meinen Ton findet, ist es komisch.
Ja,
so, also ist auch komisch intendiert. Ist natürlich überhaupt nicht nur komisch. Aber
also zwischen Gerlinde habe ich selbst jetzt auch nicht komisch. Also sie hat mir leid getan. Also einerseits hat sie mich genervt, sie hat mir aber auch leid getan. Sie hatte aber auch dann diese Szene, das war dann tatsächlich komisch oder eher berührend als komisch, so diese Szene, wo sie dann hinter Katharina und diesem Königspubel da so hertrottet gewissermaßen, so einem gewissen Abstand und dann diese
so
Anstrengung
meine ich
macht.
Gar nicht.
Das fand ich sehr schön irgendwie.
Ja, das meine ich aber
ein bisschen komisch auch.
Ja, sicher, aber das ist gar nicht das, was ich meine. Aber das will ich jetzt auch nicht erklären.
Nee, ist klar, ist klar. Also da können wir vielleicht auch als kleine weitere Schleichwerbung für den Roman ja auch ankündigen, dass auch die, also Hörbuchversion, die verschiedenen Kapitel
bei Kontrapunkt.
bei Kontrafunk verfügbar sein werden. Und da können die Zuhörer natürlich den Roman dann im O-Ton von der Autorin lesen.
Das ist
gut. Ne? Genau, also mit der Intention, die dahinter ist, auch wahrnehmen. Also ich freue mich jedenfalls darauf, mir das mal auf jeden Fall auch durchzuhören. Vielleicht noch ganz zu Schluss der Diskussion. Wir haben es anklingen lassen am Anfang. Ich denke, es sollte vielleicht doch mal gesagt werden. Also das ist mir sonst auch noch nicht so begegnet, gerade nicht in deinen Romanen, so dieses ganz bewusste Brechen der Erwartungen des Lesers. Ich hatte nämlich alle möglichen Sachen erwartet. Ich hatte mich ja auch nicht durch Rezensionen so sehr informiert. Da dachte ich an dieses, das kenne ich aber auch nur bei Murakami, ich bin kein Tschechow-Experte. Tschechow muss doch irgendwann mal diesen Satz gesagt haben, wenn in Akt 1 auf der Bühne irgendwie ein Gewehr hängt, dann muss das spätestens bis zum Ende abgefeuert werden. Und hier hängen ja ganz viele Gewehre rum, wenn man so will, metaphorisch. Und von denen wird eigentlich keines abgeschossen oder jedenfalls nicht dann, wenn man es erwartet. Ja, genau. Nee, aber ich meine, man erwartet...
Am Anfang brennt Notre Dame, dann brennt der Wald. Übrigens, diesen Waldbrand hat es wirklich gegeben. Mhm. Allerdings ein Stückchen weiter in Mecklenburg. Und also das Jahr 2019, du kannst jedes Jahr, jeden Tag im Internet finden, wie das Wetter war, wie so. Und da stieß ich auf diesen Waldbrand. Und da gab es einen Film im Internet, eine Dreiviertelstunde über die Arbeit der Feuerwehr, das hat mir sehr geholfen. Mhm. Und also, weil das war der größte Waldbrand seit 1934 in Mecklenburg. Und tatsächlich auf so einem Truppenübungsplatz, wo sehr viel Munition lag. Ja. Und also da nahmen die Brände in meinem Buch ihren Lauf, also erst Notre Dame, dann dieser. Und das kommt auch zur Vollendung.
Ja,
ist also kein abgebrochenes.
Es stimmt. Es nähert sich ja auch. Gewissermaßen aus Frankreich durch den Waldbrand dann irgendwie in das Haus selbst. Aber dann doch eben nicht so, wie man es erwartet. Ich meine, so in dem ersten Teil des Romans hatte ich jetzt so als unbefangener Leser eigentlich gedacht, okay, dieser Konflikt zwischen Gerlinde und Katharina weitet sich aus und irgendwann hat man ja die große Katastrophe mit knallenden Türen und was auch immer. Und irgendwie, es ebbt dann ab und kehrt ja dann nicht so richtig zurück. Und dann war so ein anderes Motiv mit dem Kriminalautor, wo man dachte, naja, vielleicht wird daraus jetzt doch eine Mordgeschichte oder sowas. Das geschieht ja dann auch nicht. Ne? Der Brand, man erwartet ja wirklich, okay, der Brand erreicht das Haus jetzt, aber dann doch nicht. Dann wird ja diese Diskussion über das Ende Roms angekündigt. Das geschieht dann auch nicht. Also das fand ich eigentlich sehr, das fand ich lustig irgendwie. Also diese,
ja, ist es ja auch.
Ne? Diese so als Leitmotiv irgendwie ist.
Ja, bestimmte Dinge werden nicht ausgetragen, weil es nicht geht in der Gemeinschaft. Der Krimi-Autor stellt fest, dass ein anderes Thema viel interessanter ist, aber inspiriert durch seinen Besuch in dem Haus und sagt, ab 2011 wird die Geschichte Deutschlands anders verlaufen in seinem Buch.
Genau.
Und der sagt, man muss nur einen Zufall erfinden, den es nicht gab, und schon geht die Geschichte anders weiter. Ja. Das noch zum Zufall.
Genau. Das daran hatte ich nämlich auch gedacht. Also diese, sagen wir, nicht Beliebigkeit, aber sagen wir mal, Tatsache, dass das Schicksal unerwartet jedenfalls eintrifft. Man erwartet zusammen mit der menschlichen Verstandesfähigkeit, gewisse Entwicklungen, die treffen dann nicht ein oder treffen aber so ein, dass man im Hinterrücks oder gewissermaßen im Rückblick irgendwie sieht, ach so, es hatte ja doch eine gewisse Logik. Aber trotzdem, der Zufall ist eben sehr präsent, diese ganze Reflexion über Zufall und gerade in dieser Hinsicht eben auf den Untergang Roms wird ja doch angespielt, gibt es da eine gewisse sagen wir mal, Determiniertheit in der Geschichte oder nicht. Das Thema wird ja nicht aufgegriffen wirklich, obwohl es wirklich ja...
Es wird als Frage gestellt, ja.
Als Frage und dann natürlich diese Frage 2011, hätte es nicht auch anders kommen können. Wieso eigentlich 2011?
Da hat Angela Merkel die Atomkraftwerke abgeschaltet.
Ah, das ist der Sitz dann, dieses Datum.
Das sagt er dann auch noch. Also
ach so.
Philipsburg und dann... dann und dann wird das Letzte abgeschaltet. Das steht da noch.
Ah ja, das habe ich jetzt gar nicht mehr so präsent gehabt. Ah ja, mhm. Also auch dieser Gedanke des Zufalls, und wäre da diese eine Entscheidung ausgeblieben, dann hätte die Geschichte Deutschlands dann völlig anders verlaufen können. Ja, nee, sehr schön. Nee, also ein Buch, wie gesagt, das mir große Freude bereitet hat, das wirklich, das jetzt deuten zu wollen, aber sagen wir mal, wie viele auf den ersten Blick heitere und unspektakuläre Geschichten letztlich viele doppelte und dreifache Böden verbergen, also denen man sich wirklich da auch nur peu à peu annähern kann. Also mir hat es große Freude gemacht, bin sicher den Zuhörern, wenn sie sich dann auch angeregt durch die Diskussion und mit dem Buch beschäftigen, wird es sicherlich ganz ähnlich gehen. Auch die Hörbuchaufnahme können wir also wirklich dann nur stärkstens empfehlen. Monika Maron, ganz herzlichen Dank für deine Gegenwart heute hier, ja, bei diesem offenen Gespräch, bei dem freien Gespräch hier im Sandwehr-Televisor. War sehr schön. Vielleicht als kleiner Werbeblock, es geht ja in deinen Romanen, Arthur Lanz, bei vielen anderen ja immer doch um einen gewissen Kampf, einen gewissen Widerstand, ob das Widerstand gegen das Altern ist, Widerstand gegen gewisse gesellschaftliche Deformationen, Widerstand gegen, ja auch wie am Anfang deines Schreibens, gegen ein Unrechtsregime wie die DDR, Thema, das glaube ich sehr, sehr, sehr wichtig ist. Und da ist natürlich auch doch die Tatsache, dass eben auch der Sandwirt natürlich sich als Magazin konstruktiven Widerstands sieht, Zitat, und von daher kann man natürlich auch nur den Zuhörern und Lesern also an das Herz legen, sich natürlich mit den Publikationen des Sandwirts auseinanderzusetzen, zu jeder großen Jahreszeit. Hier kommen auch die eine Auswahl der verschiedenen Publikationen eben auch auf den Markt, die man eben auch über den Sandwirt-Shop auch dann entsprechend bestellen kann. Und vielleicht, wenn es erlaubt ist, eben auch für mich selbst eine kleine Werbung. Einer der zweite Band des Sandwirts Verlags ist eben auch die Zusammenstellung meiner eigenen bisher erschienenen Lebensbilder des Widerstands, das Buch Freiheit und Ideal, das sicherlich auch unter dem Blickwinkel auch den einen oder anderen durchaus inspirieren könnte. Vielen Dank jedenfalls für das Zuhören. Vielen Dank, Monika Maron, für das schöne Gespräch. Bleiben Sie uns treu, klicken Sie weiter durch den Sandwirt-Televisor und bis sehr bald.